Es soll nun in dieser zweiten Einheit um die nächste Bitte gehen, die uns im Vater unser geschenkt ist, gegeben ist, um die Vergebungsbitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wieder 5 Punkte habe ich notiert. Erstens, die Vergebungsbitte konfrontiert uns mit dem Wesen der Schuld. Die Vergebungsbitte konfrontiert uns zunächst einmal mit dem Wesen der Schuld. Schuld gehört ja seit dem Sündenfall zum Menschsein wesenhaft dazu. Es ist nicht etwas, was an uns klebt, sondern etwas, was sich durch unser Wesen, durch unser Menschsein hindurchzieht. Schuld kennzeichnet unser Wesen genauso wie der Hunger, um dessen Stillen wir in der Brotbitte gebeten haben. Und Schuld hat jetzt eine ganze Vielfalt von verschiedenen Dimensionen und alle gehören zusammen, alle müssen beachtet werden, nur so kann ich Schuld verstehen. Einmal, Schuld ist immer irreparabel. Und das heißt damit auch, ich kann sie nicht wieder gut machen. Jeder Mensch hat das elementare Bedürfnis, begangene Schuld wieder gut zu machen. Das mag im einen oder anderen Fall scheinbar mehr möglich sein als im anderen, aber gleichzeitig, weil Schuld immer vor Gott geschieht, ist Schuld immer etwas Irreparables, etwas, was ich nie wieder gut machen kann im Eigentlichen. Keiner von uns kann sich Gott so zurückgeben, wie er sich selbst aus seinen Händen, aus Gottes Händen empfangen hat. Uns allen ist der Weg zum Garten Eden, der Weg zurück zum Garten Eden versperrt. Keiner kommt da mehr rein. Keiner kann mehr in diesen Zustand der Unversehrtheit zurückkehren. Keiner kann mehr in diese paradiesische Wirklichkeit zurückkehren. Wir kriegen die Zerbrochenheit unseres Wesens nicht mehr gekittet. Das ist die tiefste Dynamik dieser Schuld, dass wir etwas getan haben, was wir im allerletzten, im allertiefsten nicht mehr rückgängig machen können. Was wir im einen oder anderen Fall gegenüber einem Menschen vielleicht abmildern können, aber gleichzeitig die Tat bleibt bestehen. Ich kann sie nicht mehr ungeschehen machen. Und schon gar nicht gegenüber Gott. Gott hat uns wunderbar gemacht und so wunderbar, wie er uns gemacht hat, so wunderbar kann er uns eigentlich auch wieder zurückverlangen. Er hat eigentlich ein Recht auf die Unversehrtheit, die er uns geschenkt hat, als er uns gemacht hat. Und Gott wird uns ja diese Frage mal stellen. Ich habe dir Augen gegeben, um meine Herrlichkeit zu sehen. Und was hast du alles damit angesehen? Gott wird mal fragen, ich habe dir einen Mund gegeben, um mein Lob zu verkündigen. Und wie viel faules Geschwätz hast du damit geredet? Ich habe dir Hände gegeben, um deinem Nächsten meine Liebe zu zeigen. Und wie viele Mauern hast du damit gebaut zwischen dir und deinem Nächsten? Ich habe dir einen Verstand gegeben, um meine Schöpfung zu gestalten. Und du hast sie mit teuflischer Genialität kaputt gemacht. Wir alle werden einmal vor Gott stehen und dann wird das so sein, wie wenn wir vor einem Menschen stehen, der alles weiß, was wir über ihn je gesagt und gedacht haben. Und wir werden auf 1000 seiner Fragen nicht eine Antwort wissen. Das ist die Problematik der Schuld. Und diese Hypothek trägt jeder Mensch immer schon mit sich rum. Schuld ist irreparabel. Schuld ist immer auch überindividuell. Also verzeihen Sie, wenn ich da ein paar Fremdworte, das ist mangelnde Vorbereitungszeit, da fällt mir dann immer nicht das deutsche Wort dafür ein, deshalb kommt manchmal so ein bisschen Theologengeblubber dazwischen durch. Aber ich versuche das dann zu erklären und am Ende des Punktes wissen Sie dann in etwa, was gemeint ist und dann können Sie heute Nachmittag noch eine Übersetzung sich dafür überlegen. Schuld ist überindividuell, das heißt, Schuld kennzeichnet als eine Art Verhängnis. Schuld ist ja immer beides. Schuld ist die elementare Tat und gleichzeitig ist Schuld ein Verhängnis. Etwas, in dem ich drinstehe, aus dem ich gar nicht mehr rauskomme. Schuld als Schuldverhängnis kennzeichnet alle unsere Beziehungen. Ich bin von Anfang an in schuldhaften Beziehungen drin. ohne dass ich das gewählt hätte, ohne dass ich mich entschieden hätte dafür. Ich stehe in Beziehungen, in Strukturen, in Verhältnissen drin, die schuldhaft sind, aus denen ich gar nicht rauskomme. Ich stehe in Gesellschaftsstrukturen, in Wirtschaftssystemen drin, die von dieser Schuld auch immer geprägt sind. In diesen Kriegspredigten war es ein leichtes natürlich für Helmut Thielicke, diese Schuldverflochtenheit dieser Situation mitten im Krieg aufzuzeigen, wo man in einem fürchterlichen Krieg drinsteht, sich mit Lebensgesetzen konfrontiert sieht, denen man zu gehorchen hat, aus denen man gar nicht rauskommt und die dennoch schuldhaft sind. Für mich ist das immer auch so ein aktuelles Phänomen, unsere BSE-Krise, nicht? Wir diskutieren ja in Deutschland gerade, ob man diese 400.000 Rinder einfach, man nennt es ja nicht mehr schlachten oder töten, sondern vernichtet. Kann man das einfach vernichten? Das ist eine Krise im Umgang mit dem Leben. Auch wenn es tierisches Leben ist, eine Krise im Umgang mit Leben. Leben, dass man das gezeugt wurde, das Gott geschenkt hat, wird jetzt aus ganz materiellen Erwägungen vernichtet. Ich kann die Landwirte verstehen. Wer könnte sie nicht verstehen, dass sie sagen, Mensch, also bevor unser Betrieb zugrunde geht, aber hier kriegen wir das mit den Händen zu greifen, wie wir in Strukturen, in Systemen drinstehen, die einen so oder so immer schuldig werden lassen, immer schuldig erscheinen lassen. Und wir alle sind immer mittendrin. Ich kann mich als Verbraucher, als Fleischesser, als Mitglied dieser Gesellschaft ja gar nicht einfach da rausziehen und sagen, das sind die anderen, das sind die Bauern oder die Politiker oder es sind die Verhältnisse. Wir alle haben ja eine große Gabe, immer mit dem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen. Wir haben alle eine große Gabe, uns selber freizusprechen. Aber das meine Schuld immer auch. Wir stehen in Zwängen, in Verhältnissen drin, die wir alle selber mitbegleiten, mehr oder weniger aktiv. Man kann das an der Umweltproblematik deutlich machen. Wir stehen unter einem Umweltklima, das von Schuld gezeichnet ist. Und wir alle leiden darunter und wir alle produzieren aber auch immer in kleinem oder größerem Ausmaße mit an dieser Umweltproblematik. Und an diesem Umweltbeispiel kann man auch sehen, wie wir alle getroffen werden, aber in unterschiedlichem Maße. Wir alle verschmutzen in unterschiedlichem Maße die Umwelt, aber wir alle werden nicht in dem Prozentsatz von der Umwelt getroffen, wie es uns vielleicht zustehen würde. Kleine Kinder, die da noch relativ rein prozentual, wenn man von der aktiven Sünde ausgeht, unbeteiligt sind, werden mit Neurodermitis und anderen Umweltkrankheiten mehr getroffen als andere. Aber wir alle produzieren mit und wir alle werden in unterschiedlichem Maße getroffen. Das meine ich mit dieser überindividuellen Schuldverflochtenheit. Was draußen geschieht in den Strukturen dieser Welt, die uns so verheerend schuldbeladen erscheinen, wo man immer nur Sünder bleiben kann, was draußen geschieht, ist immer nur das makrokosmische Spiegelbild dessen, was auch in meinem Herzen sich ereignet. Die Welt, wie sie ist nur der Makrokosmos meines eigenen Herzens. Oder man kann es umgekehrt formulieren, diese babylonische Welt, die wir wahrnehmen, ist immer nur das Spiegelbild meines babylonischen Herzens. Und die babylonische Welt kommt immer aus meinem babylonischen Herzen raus. Es ist nicht etwas, wo ich mich absondern könnte, wo ich mich entziehen könnte, wo ich aussteigen könnte, ganz gleich, wo ich auch hingehe auf dieser Welt. Es bleibt immer dieses Spiegelbild. Deshalb, ich weiß nicht, ob Sie das mal überlegt haben, ist das Vaterunser auch im Plural formuliert und insbesondere diese Bitte im Plural. Es steht hier nicht, und vergib mir meine Schuld, sondern und vergib uns unsere Schuld, weil es unser aller Schuld ist, weil es eine Weltschuld ist, in die wir mitten hinein verwoben sind und umgekehrt. Ich kann mich von den Strukturen dieser Welt nicht einfach pharisäisch distanzieren und sagen, die sind's, sondern ich bin immer mittendrin. Und mit der Vergebungsbitte bitte ich ja immer auch automatisch für die Schuld der Welt mit. Vergib uns allen unsere Schuld. Auch denen, die mir vielleicht fremd sind, die auch mitschuldig sind. Dann C, Schuld, Und das ist vielleicht das, was uns immer vor Augen steht, was uns am nächsten liegt. Schuld ist der aktive Verstoß gegen das Gebot Gottes. Die aktive Rebellion gegen die Ordnung, die Gott gibt. Da brauche ich nicht groß auszuholen. Das sind die vielen aktiven Dinge, die wir zum Beispiel gegen die 10 Gebote oder gegen die Ordnung, die Jesus gegeben hat, immer wieder tun. Aktiv. Gebote übertreten, missachten. Aber viel umfassender als das, was uns vielleicht vor Augen steht und wo wir uns sicherlich auch in vielen Dingen sagen könnten, ich entschuldige mich, weil ich hier nicht betroffen bin. Ich halte sehr viele Gebote in meinem Alltag. Viel bedrängender ist diese 4. Dimension, D, diese Schuld, die von Jesus auch gerade im passiven Unterlassen des Gebotenen angeprangert wird. Ganz massiv in diesem Gleichnis vom großen Weltgericht, wo dann die Frage auftaucht, dass man die Gefangenen nicht besucht hat, die Hungernden nicht zu essen gegeben hat, die Augenblick, Matthäus 25, wir können das mal kurz lesen. Das sind ja diese Dinge, vor denen auch wir alle erblassen müssen. Dann wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben, Vers 35, Matthäus 25, Vers 35. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen. Ihr habt mich aufgenommen, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Und dann bei dieser anderen Gruppe, die fragen ja, Mensch, was haben wir getan? Und dann antwortet Jesus, ihr habt genau das alles nicht getan. Ihr habt genau das alles unterlassen. Obwohl es nicht geboten war, obwohl es nicht ausdrücklich in der Bibel geboten ist, das alles zu tun, ist es dennoch ein Gebot, eben am Nächsten so nicht vorüberzugehen, an der Not des Nächsten so nicht vorüberzugehen und genau an diesem passiven schuldig bleiben, leiden wir auch immer wieder. Und keiner von uns kommt aus diesem passiven schuldig bleiben einem anderen, dass wir dem anderen etwas schuldig bleiben, raus. Wir alle stehen ja in einer vielfältigen Spannung in unserem Leben. Ich muss das immer wieder in meinem persönlichen Leben notvoll einsehen, dass ich allen Menschen, die Gott mir vor die Füße stellt, immer sehr viele schuldig bleibe. Allen. Ich habe das mal in einer Predigt zum Ausdruck gebracht, ich hätte ohne Jesus ein gemütlicheres Leben. Man sagt ja immer, komm zu Jesus und bei dir geht alles in Ordnung und deine Familie wird glücklich und mit den Kindern wird alles gut. Ohne Jesus hätte ich ein gemütlicheres Familienleben. Da hätte ich kein CVM und kein Bengelhaus, dann könnte ich bei Daimler Chrysler vielleicht 8 Stunden arbeiten oder eine 35-Stunden-Woche haben und man kommt heim zum Kaffee und hat den Abend für sich. Gerade der Einsatz für Jesus, dem ich am allermeisten schuldig bleibe in meinem Leben, führt in meinem Leben zu diesen Spannungen, dass ich meiner Frau, meinen Kindern, dass ich meinen Studenten, für die ich da bin, viele schuldig bleibe, dass ich den CVMs, deren Vorsitzender ich sein soll, im Land viele schuldig bleibe, dass ich allen Dimensionen, in die mich Gott hineingestellt hat, immer nicht genüge. Im Letzten nicht genüge. Ich erlebe das gerade sehr schmerzhaft. Mein Nachbar, wir wohnen in so einem Mehrfamilienhaus im 4. Stock, mein Nachbar im 1. Stock, ist krebskrank in der letzten Phase seines Lebens. Und immer wenn ich an seiner Tür vorbeigehe, bitte ich Gott, Mensch, gib mir nochmal eine Gelegenheit, mit dem Mann zu reden. Ich möchte so gern nochmal mit dem reden, bevor es zu spät ist. Ich weiß nicht, wie viele Wochen, vielleicht Monate ihm noch gegeben sind. Ich habe den immer mal leise angeklopft, so rein mal gekratzt im Gespräch, so im Treppenhaus. Und er hat nie aufgemacht. Und jetzt merke ich, wie mir die Zeit verrinnt und wie ich selber wenig Zeit habe und so oft nicht dazu komme, mal zu gucken, ob man noch mal rankäme an ihn. Wo ich merke, das sind die elementaren Dinge, wo ich Menschen gegenüber etwas schuldig bleibe, ein Zeugnis schuldig bleibe, wo ich in allen Dimensionen meines Lebens dem Gebot Gottes nicht genügen kann. Und uns allen wird es auch so gehen, wo wir merken, wir haben Verwandte zu Hause, wir haben Eltern, wir haben Beziehungen, denen wir nicht genügen. Beziehungen, die wir enttäuschen, immer enttäuschen werden. In der Begrenztheit unseres Lebens. Und auch das ist Schuld. Schuld, die uns einmal vor Augen gestellt werden wird. Schuld, die wir nicht von uns weisen können. Dieses passive Schuldigbleiben am anderen. Und auch das alles kommt in dieser Bitte zum Ausdruck. Vergib uns die Schuld, die darin besteht, dass wir vielen Beziehungen unseres Lebens, nein, eigentlich allen Beziehungen unseres Lebens, immer wieder viele schuldig bleiben, angefangen bei Jesus selbst. Was in dieser Bitte, in dieser Vergebungsbitte auch zum Ausdruck kommt, ist, dass Schuld immer nur ertragen werden kann im Angesicht Gottes. Schuld ist nur vor Gott ertragbar. Schuld ist nur vor Gott erträglich. Deshalb kann ich Schuld auch nur aushalten im Gegenüber vor Gott. Wenn ein Mensch Gott nicht kennt, muss er Schuld immer verdrängen, muss er Schuld immer überspielen, weil Schuld ohne das Angesicht Gottes immer unerträglich ist. Was sollte denn er auch tun? Schuld hat eine zerstörerische Dynamik und sie kann nur ausgehalten und ertragen werden vor dem heilenden Angesicht Gottes. Wir erleben ja in dieser Welt einen riesigen Schuldverschiebebahnhof. Angefangen, man sieht es im dritten Kapitel des ersten Buches Mose, wie Schuld von Adam nach Eva verschoben wird, von Eva auf die Schlange, wie Schuld von einem zum anderen geschoben wird, wie diese Dioxinkanister, die da lange Zeit durch Europa geschoben wurden, wo der Dreck von einem zum anderen geschoben wird, so schieben wir Schuld immer von einem zum anderen, einem riesigen Schuldverschiebebahnhof. In der Politik kann man das jeden Abend erleben, wie hier Verantwortungen weitergeschoben werden. Die Bitte des Vaterunsers drückt zunächst mal aus, vor Gott kann ich zu meiner Schuld stehen. Ich werde sie nicht nur los, sondern zunächst mal kann ich vor Gott auch über meine Schuld reden. Deshalb bindet sie Jesus in dieses Gebet hinein, weil nur in diesem Gebet, weil nur vor Gott kann ich sie aushalten. Und in diesem Gebet stellen wir uns ja auch nicht vor eine anonyme Allwissenheit Gottes, die anonym eben alles weiß, so eine Art Big Brother Phänomen, sondern vor Gott stellen wir uns immer vor die Liebe Gottes. Vor die Liebe Gottes, die gerade diese Schuld aushält, indem Jesus sie selbst ertragen hat. Und das ist das war jetzt E, Schuld ist nur erträglich vor Gott, und dann F, Schuld muss gesühnt werden. Das ist die nächste Dimension, die hier aufleuchtet. Der Zwang, dass Schuld gesühnt werden muss. Wir würden die Vergebungsbitte gründlich missverstehen, und ich fürchte, sehr viele Menschen verstehen diese Bitte ganz gründlich falsch, wenn wir von einer Art göttlicher Sentimentalität ausgehen, so einer Art Weichkeksmentalität Gottes. Gott als seniler alter Mann mit langem Bart im Himmel, der nicht mehr so genau hinguckt und der in seniler Weichlichkeit einfach Schwamm drüber sagt, halb so schlimm, drück mal beide Augen zu. Nein, so ist Gott nicht. Nicht der französische Religionskritiker Voltaire hat es hier mal in einer Art Spott zum Ausdruck gebracht. Er sagte, pardonner, c'est son métier. Vergeben ist das Metier Gottes. Vergeben ist der Job Gottes. Was anderes kann er nicht. Gott ist zum Vergeben da. Es war ein grobes Missverständnis. So ist Gott sicher nicht. Dieses Gebet um die Vergebung der Schuld, die Jesus im Vater unser seiner Gemeinde, seinen Jüngern anbetet, ist nur möglich auf der Grundlage des Kreuzes. Im Grunde kann niemand anders. Hätte niemand anders das Vaterunser beibringen können als Jesus selbst, weil niemand anders die Vollmacht gehabt hätte, die Vergebungsbitte einem anderen Menschen zu eröffnen. Wer könnte so eine Bitte als Mensch einem anderen Menschen anbieten? Nur Jesus ist in der Lage, dieses Gebet zu lehren, weil nur Jesus persönlich dafür einsteht, dass diese Bitte auch erfüllt werden kann, dass diese Bitte überhaupt erhört werden kann. Nur weil Jesus uns das Vaterunser lehrt, können wir es beten. Kein anderer hätte es uns lehren können. wäre das Vaterunser von irgendjemand anderem gelehrt worden, wäre die Bitte um die Vergebung nichts mehr als eine leere Floskel. Übrigens, auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ist nur deshalb bedeutsam, weil Jesus es erzählt hat. Die Geschichte vom verlorenen Sohn wäre sie von irgendjemand anders erzählt worden, wäre nichts anderes als eine schmalzige Story. Wäre nichts anderes als literarischer Käse. Die Pointe dieser Geschichte ist ja, dass man eigentlich tun und machen kann, was man will. Da hat dieser Sohn alles verbröselt, was ihm am Kapital geschenkt worden ist. Alles, was der Vater ihm gegeben hat, hat er in den Kamin gesteckt, in Rauch aufgehen lassen, hat alles kaputt gemacht, kommt heim und dann schmeißt sich dieser Papa in einer Art sentimentaler Weichlichkeit dem um den Hals. Man kann nur sagen, nicht mehr als ein Groschenroman. Nicht mehr als Schundliteratur. Eigentlich kann man diese Geschichte, wäre sie nicht von Jesus erzählt worden, keinem Jugendlichen zumuten. Weil die Botschaft wäre ja schlicht und ergreifend, man kann machen, was man will, Gott macht am Ende eh wieder alles gut. Diese Geschichte bekommt ihre ganze Bedeutung ausschließlich dadurch, dass Jesus sie erzählt hat und dass er mit seinem eigenen Leben und Sterben dafür eingetreten ist, dass dieses Nachhausekommen nicht scheitert, dass dieser Vater die Arme öffnen kann. Nur weil Jesus am Kreuz die Arme ausgebreitet hat, kann auch der Vater die Arme ausbreiten. Diese Geschichte ist einzig und allein nur deshalb biblisch, weil Jesus sie erzählt hat. Und in gleicher Weise ist die Vergebungsbitte im Vaterunser nur aus diesem einzigen Grund möglich, weil Jesus selbst in Person dafür garantiert, dass diese Vergebung auch möglich wird, weil er die Sühne geleistet hat, weil er die Schuld getragen hat, weil er sie übernommen hat. Nur aus diesem Grund können wir um Vergebung bitten. Nur aus diesem Grund, weil Jesus dieses Gebet gelehrt hat, können wir das Gebet beten, mit der Verheißung erhört zu werden. Das war das Erste. Die Vergebungsbitte konfrontiert uns mit dem Wesen der Schuld. Das Zweite, jetzt habe ich ein Fremder, mir ist nichts Besseres eingefallen, aber ich erkläre es wieder. Die Vergebungsbitte spiegelt die doppelte Relationalität meines Wesens wider. Die Vergebungsbitte spiegelt die doppelte Relationalität meines Wesens wider. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, die Vergebungsbitte zeigt, dass mein Leben immer in zwei Dimensionen abläuft. Dass mein Leben sich immer in zwei Beziehungsfeldern bewegt. In einer Beziehung zum Vater und in einer Beziehung zu meiner Umwelt. Und diese horizontale Beziehung meines Lebens kann man wieder dreifach aufgliedern. Einer Beziehung zu mir selbst, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, bedeutet auch, wie auch ich mir selber vergebe. Wir sind uns oft selbst die Schuldiger. Wir beschuldigen uns unendlich oft selbst. Und viele psychische Probleme, viele Probleme in der Seelsorge haben ja damit zu tun, dass wir uns selber beschuldigen, dass wir uns selber fertig machen. Und die Vergebung Gottes hat immer eine direkte Dimension dadurch, dass ich nicht nur den anderen vergebe, sondern immer auch mir selbst vergebe. Immer auch eine Selbstheilungsfunktion hat. Diese horizontale Dimension, eine Dimension gegen eine Beziehung, ich habe eine Beziehung zu mir selbst, eine Beziehung zu meinen Mitmenschen und eine Beziehung zu den Dingen, zu der Umwelt, zu den Gegenständen meines täglichen Lebens, zu der Welt, in der ich lebe. Und diese zwei Relationen zu Gott und diese horizontale Dimension, diese dreifache Dimension, zu mir selbst, zu den Mitmenschen, zu den Dingen, die kommt in dieser Vaterunser-Bitte in den Blick. Zum ersten Mal im Vaterunser kommt ausdrücklich der Mitmensch ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist. Zum ersten Mal im Vaterunser taucht hier der Mitmensch auf. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Klar, bei der Bitte um das Kommen des Reiches Gottes, um die Heiligung seines Namens und so weiter, ist natürlich auch ein sozialer Horizont drin. Aber ausdrücklich kommt der Mitmensch zum allerersten Mal hier ins Gespräch. Zum allerersten Mal bei der Vergebungsbitte. Das bedeutet streng genommen, dass ich die Beziehungen meines Lebens immer auch, nicht nur, aber immer auch unter dem Schuld- und Vergebungsaspekt sehen muss. Dass in jeder Beziehung, die ich habe, Schuld und Vergebung eine elementare Schlüsselrolle spielt. Ich kann keine Beziehung meines Lebens verstehen, ohne diese Dimension von Schuld und Vergebung. Und ich kann nun auch beide Beziehungen, die Beziehung zum Vater, zu Gott und die Beziehung zu mir selbst, meinen Mitmenschen, meiner Umwelt, niemals aufheben. Ich habe eine Beziehung. Ich kann diese Beziehungen verleugnen. Viele Menschen verleugnen die Beziehung zu Gott. Viele Menschen, vielleicht auch wir, verleugnen konkrete Beziehungen zu Mitmenschen. Es gibt Menschen, die Beziehung zu sich selber verleugnen, die sich selbst verleugnen. Es gibt konkrete Formen von Arbeitssucht, Workaholics, die eine Beziehung zu sich selbst verleugnen. Ich kann die Beziehung zu meinem Körper verleugnen, dann werde ich krank. Dann kriege ich irgendeinen Herzinfarkt oder einen Kollaps oder einen Schlaganfall. Ich kann sehr viele Beziehungen verleugnen, aber ich kann sie nicht aufheben. Ich habe eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu meinem Vater, ob ich es will oder nicht. Zu meinem leiblichen Vater und zu meiner Mutter. Ich kann die Beziehung zu meinen Eltern verleugnen. Ich kann so tun, als gäbe es sie nicht. Es gibt Menschen, die die Beziehung zu ihren Eltern, zu ihrem Vater und Mutter verleugnen, aus was für Gründen. Es gibt Menschen, die die Beziehung zu ihren Kindern verleugnen. Aber ich habe diese Beziehung. Sie ist da. Sie ist eine objektive Realität, ob ich das anerkenne oder nicht. Und jetzt ist eines wichtig. Wir können keine Beziehung unseres Lebens verleugnen, ohne dass wir dadurch schadlos bleiben. Gilt für alle Beziehungen. Ich kann keine Beziehung meines Lebens verleugnen, ohne dass ich selber dadurch unberührt und schadlos bleiben könnte. Es gilt zur Beziehung zu Gott wie zur Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu den Menschen, die mir Gott vor die Füße gestellt hat. Es gilt zur Beziehung zu mir selbst und zur Beziehung zu meiner Umwelt. Jede verdrängte und jede totgeschwiegene Beziehung wird uns irgendwann einmal wieder einholen. Jede verdrängte und totgeschwiegene Beziehung wird uns irgendwann wieder einholen. Das gilt für die Beziehung zu Gott wie für die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und deshalb kann ich Schuld und Vergebung aus diesen Beziehungen und aus dem Verstehen dieser Beziehungen nie ausklammern. Sie ist immer der Schlüssel. Immer der Schlüssel für alle Beziehungsverhältnisse meines Lebens. Ich kann das Gelingen und das Misslingen von Beziehungen gar nicht anders verstehen ohne diese Dimension. Und ich werde sie auch niemals gestalten können, niemals heilen können, wenn ich diesen Aspekt von Schuld und Vergebung ausblende und verschweige. Das meinte ich. Die Vergebungsbitte spiegelt immer die doppelte Relationalität meines Lebens, meines Wesens auch wieder. Das Dritte, die Vergebungsbitte zwingt mich, zuerst von der eigenen Schuld zu reden. Die Vergebungsbitte zwingt mich, zuerst von der eigenen Schuld zu reden. Vergib uns unsere Schuld, meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern deren Schuld. Die Reihenfolge ist ganz, ganz entscheidend im Vater unser. Diese Vaterunser-Bitte, diese Vergebungsbitte zwingt mich, zuerst von der eigenen Schuld zu reden. Bevor ich von der Schuld der anderen spreche, muss ich mich der eigenen Schuld stellen. Das ist nie Zufall. An dieser Stelle wird dieses große, gigantische Schuldverschiebespiel, von dem ich vorher gesprochen habe, beendet, durchbrochen. Wir wissen ja alle in der Regel sehr genau, was die Schuld des bzw. der anderen ist. Und wenn man erstmal die Schuld aller anderen bestimmt hat, fällt es einem immer noch ein bisschen leichter, das eigene kleine Portionchen, das man eventuell möglicherweise unter Umständen selber noch dazu beigetragen hat. Es ist ja aber allenfalls ein Portionchen, allenfalls eine Bagatelle. Wenn man erstmal richtig alle anderen abgebürstet hat, dann könnte ich vielleicht noch mein kleines, mickriges Quäntchen auch noch eingestehen. Dann fällt es uns ein bisschen leichter. Die Vater unser Bitte beendet dieses Schuldverschiebespiel. Sie konfrontiert mich zuallererst mit der eigenen Schuld. Sie zwingt mich, zunächst einmal von meiner Schuld zu reden, dieser eigenen Schuld ins Gesicht zu schauen, bevor ich mich der Schuld der anderen zuwenden darf. Aus diesem Grund übrigens, weil die ganze Bibel mich immer zuerst mit meiner Schuld konfrontiert, immer mir zuerst meine Schuld vor Augen stellt, bevor ich legitimiert bin, einen Blick auf andere Schuld zu werfen. Aus diesem Grund beantwortet mir die Bibel ja auch nicht die Frage nach dem Woher des Bösen. Man kann ja trefflich diskutieren und darum ringen, woher das Böse in dieser Welt eigentlich kommt. Eine Frage, die mittlerweile schon von säkularen Magazinen wie dem Stern oder dem Spiegel gestellt wird, oder Focus hat es, glaube ich, auch mal auf die Tagesordnung der Redaktion gesetzt, woher kommt das Böse in diese Welt? Und das ist ja eine uralte Frage der Menschheit, eine der Grundfragen der Menschheit, die jede Philosophie in irgendeiner Weise beantworten muss. Wie begründe ich eigentlich, dass es so viel Böses, so viel Negatives, so viel Unheil in dieser Welt gibt? Und man kann diese Frage der Bibel stellen und bekommt von der Bibel keine Antwort darauf. Auch der Hinweis auf Satan, auch der Hinweis auf den Teufel, der elementar mit dem Bösen zu tun hat, ist nicht die Antwort auf die Frage nach dem Woher. Der Teufel ist nur die Antwort auf die Frage nach dem Wodurch, nicht auf die Frage nach dem Woher. Durch ihn wird Sünde vermehrt, produziert, aber er ist nicht der Ursprung. Die Sünde, die Bibel beantwortet mir auf ganz eigenartige Weise diese Frage nicht. Und man fragt sich, warum bekomme ich, so sehr ich forschen kann und so sehr ich nachfragen will, keine Antwort darauf? Und die Antwort ist, weil die Bibel mich nie aus dem Schneider lässt. Hätten wir eine Antwort, hätten wir eine Entschuldigung. Würde ich von der Bibel eine Antwort nach dem Woher des Bösen kommen, wäre ich aus dem Schneider. Und die ganze Bibel tut immer nur eines, sie hält mir diesen Spiegel hin und sagt es, du bist es, du bist der Mann. So wie Nathan David diesen Spiegel vorhält und sagt, du bist der Mann, so tut mir die Bibel einen riesigen Spiegel auf allen ihren Seiten vorhalten, um mir das eine deutlich zu machen, ich kann meine Schuld nicht abschieben, ich kann meine Schuld nicht erklären. Wenn ich meine Schuld erklären kann, habe ich sie entschuldigt. Aber so kann ich immer nur sagen, ich bin es und ich kann es nicht abschieben. Ich muss die volle Verantwortung dafür übernehmen. Indem die Bibel die Schuld aber auf meinem Kopfe stehen lässt, gibt sie mir auch die Chance und die Möglichkeit, dass ich mich für diese Schuld verantworte. Nicht entschuldige, aber verantworte. Und dadurch, dass ich Persönlichkeit bleibe, beschreibt das immer in diesem Beispiel eines 16-jährigen Ladendiebs. Ein 16-Jähriger geht in einen Laden und klaut. Er wird erwischt. Der Ladeninhaber holt die Polizei. Jetzt beginnt das Verhör und jetzt hat dieser 16-Jährige zwei Möglichkeiten. Er kann entweder sagen, ich bin nicht verantwortlich für diese Tat, weil ich aus einer asozialen Familie komme, aus einem verheerenden Milieu, weil ich eine Sozialisation erfahren habe, die mich im Grunde dazu zwingt, so zu handeln, die mir gar keine andere Möglichkeit lässt, mein Leben so zu entfalten, dass ich eben stehle. Ich habe nie was anderes gelernt, mir wurde nie was anderes gezeigt. Ich habe überhaupt von meiner ganzen Milieu her, mit meinen ganzen Freundschaften und so, ich muss eigentlich stehlen, ich kann gar nicht anders. Wenn er so argumentiert, und man könnte ja so argumentieren, begibt er sich auf die Ebene eines instinktgetriebenen Tieres. Tiere handeln immer instinktgetrieben. Es ist ein innerer gesetzlicher Prozess, wie Tiere reagieren und handeln. Und auf diese Weise lehne ich es ab, Persönlichkeit zu sein. Ich bin immer nur Objekt, Objekt einer inneren Programmierung. Indem mir Gott aber die Schuld auf die Nase drückt und sagt, du bist es, gesteht mir die Bibel zu, dass ich mich verantworte, dass ich mit einem Wort Antwort gebe und Persönlichkeit bleibe, indem zum Beispiel der 16-Jährige auch sagen kann, ja, ich hab's getan. Und ich übernehme die Verantwortung für diese Schuld. In dem Moment sagt dieser 16-Jährige ich zu sich selbst. Die Bibel gibt mir die unglaubliche Würde, dass ich zu mir selber sagen darf. Und dass ich mein Tun und mein Handeln nicht auf ein Es abschieben muss, das in mir irgendetwas hervorbringt, sondern dass ich sagen darf zu mir selber. Verantwortung übernehmen darf, auch für meine Schuld. Indem mich die Bibel und das Vaterunser zwingen, immer zuerst von der eigenen Schuld zu reden, ebnen sie mir den Weg zur Persönlichkeit. Ebnen sie mir den Weg zur Persönlichkeit. Wir erleben eine gigantische Flucht einer ganzen Generation heute. Von der Verantwortung weg, von der Chance weg, Persönlichkeit zu werden. Ich rede nicht von irgendwelchen asozialen Jugendlichen, ich rede auch von unseren Theologiestudenten. Ich rede auch von mir, von diesem Ansatz, der immer in uns drin liegt, vor der eigenen Schuld zu fliehen, vor der eigenen Verantwortung auszuweichen, sich zu verdrücken. Wir haben Theologiestudenten, die in den entscheidenden Phasen ausbüchsen. Ausbüchsen vor einem Examen, ausbüchsen vor der Verbindlichkeit in einer Beziehung, wenn es ans Heiraten geht, wenn es an diese letzte Entscheidung geht, dass man sich nochmal davon stiehlt, nicht die Verantwortung übernimmt. Verantwortung im Blick auf den Beruf. In Deutschland brechen 23% aller Azubis die Ausbildung ab. Flucht. Es kann schlimme Ausbildungen geben, ist gar kein Thema. Aber dass ich mich in den schwierigen Phasen des Lebens immer verabschiede, bedeutet, in den entscheidenden Phasen des Lebens vermag ich es nicht mehr, ich zu sagen zu mir selber. Zu sagen, ich habe ein Problem, ich habe eine Schwierigkeit, ich habe Schuld. Dann kann man sehr viel argumentieren, die Professoren sind schuld, die Lehrer sind schuld, die Ausbildungsschwestern in Eidlingen sind schuld, das Klima hier ist schuld und die Witterung sowieso. Und die Bibel gibt mir die riesige Chance, ich zu sagen zu mir selber und mich meinen Defiziten, meiner Schuld zu stellen und sie gerade so zu bewältigen, indem sie mich zwingt, zuallererst einmal von meiner Schuld zu reden, bevor ich von der Schuld der anderen rede, die es sicher auch gibt und geben mag in meinem Leben. Ich bin immer Täter und Opfer zugleich, aber die Bibel stellt mich immer zuerst als Täter vor, bevor sie mir in meiner Opferseite, in meiner Opferrolle sich an die Seite stellt. Und nur indem sie das tut, ebnet sie mir den Weg auch zu echtem Frieden, zu echter Versöhnung und zu echter Gemeinschaft. Das vierte, die Vergebungsbitte schließt den Rachegedanken aus. Die Vergebungsbitte ist die einzige Bitte des Vaterunsers, die mit einer Selbstverpflichtung verbunden ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Vergebungsbitte ist die einzige Bitte des Vaterunsers, die mit einer Selbstverpflichtung verbunden ist. Und da kommt ein weiterer Wesenszug unserer Existenz zum Ausdruck. Unser Leben trägt die Bestimmung, Echo zu sein. Wir sollen ein Echo sein auf die Liebe Gottes. Ich kann nicht um die Vergebung für eigene Schuld bitten, und gleichsam an den Rachegefühlen und Racheabsichten gegenüber meinen Schuldigern festhalten. Es geht nicht. Die Verheißung der Vergebung ist an die eigene Vergebungsbereitschaft geknüpft. Und wenn wir es nicht lernen, Vergebung, die Liebe und die Vergebung Gottes weiterzugeben, dann fängt sie an zu stinken in unserem Leben. Dann fängt sie an zu stinken in unserem Leben. Sie kennen sicher dieses Bild, ich vergesse dieses Bild nicht. Ein guter Freund hat es meiner Frau und mir bei unserer Hochzeit auch in die Ehe mitgegeben. Der war irgendwie vorher auf einer Israelreise und sagte dann ja dieses bekannte Bild, macht's wie der See Genezareth und nicht wie das Tote Meer. Beim See Genezareth fließt das Wasser des Jordans rein und wieder raus. Und dadurch ist dieser See ein Lebensreservoir für Mensch und Tier. Und ein unglaublicher Reichtum entfaltet sich an diesem See. Pralles Leben, weil der See das Wasser, das er empfängt, wieder abgibt. Das Tote Meer empfängt Wasser, aber gibt es nicht ab. Und das Resultat ist, dass es versalzt. Das hat mir noch jemand erzählt, Hans Queck, ja, das Salz ist Riesenproduktion und großes Kapital. Aber lassen wir mal dieses weg, was die heute aus dem Salzding da machen. Im Toten Meer lebt nichts. Im Toten Meer lebt nichts. Das Tote Meer ist ein toter Ort. Und so ist es in unseren Beziehungen. Wenn wir die Vergebung, die wir empfangen von Gott, weitergeben, wird unser Leben zu einer Lebensquelle für unsere ganze Umwelt. Für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere Beziehungen, für die Menschen, die mir Gott vor die Füße gestellt hat, kann denn mein Leben zu einer Beziehungsquelle, zu einer Lebensquelle werden. Wenn ich die Vergebung für mich behalte, fängt sie irgendwann an zu stinken in meinem Leben. Es gibt so viel, das ist ja diese berühmte Geschichte vom Schalksknecht, an der das sehr plastisch wird. Und es gibt so viele Schalksknechte auch in der Gemeinde. Und Gemeinden fangen an zu stinken, wenn es zu viele Schalksknechte gibt in ihrer Mitte. Und Menschen außerhalb der Gemeinde haben oft eine sehr viel feinere Nase für den Gestank von Schalksknechten als wir selber, weil wir uns vielleicht schon viel zu viel daran gewöhnt haben. Wenn wir Vergebung nicht weitergeben an andere und das Leben, was wir empfangen, dann entsteht ein unangenehmer Geruch in unserem Leben. Dann bleiben wir leblose Geschöpfe und leblose Geschöpfe verwesen bei lebendigem Leib. Die Vergebungsbitte schließt den Rachegedanken aus und im Grund fordert uns dazu auf, Echo zu sein. Ein Echo zu sein ist aber ja keine Leistung. Ein Echo ist ja was ganz Natürliches. Ein Echo. Jetzt muss ich schon. Oh. Ein Echo gibt ganz natürlich wieder, was man in es hineinruft. Und das ist die Bestimmung unseres Lebens, dass wir ganz automatisch das wieder weitergeben, was Gott in unser Leben hineingerufen hat. Das fünfte und letzte, die Vergebungsbitte, spiegelt das Wesen des Evangeliums wider. Unser Leben trägt, wie gesagt, die Bestimmung, Echo zu sein. Das heißt, unser Leben bekommt seinen eigentlichen Wert und seine eigentliche Bestimmung und seine eigentliche Qualität zunächst einmal von außen her. Von außen her, nicht aus mir selbst, sondern mein Leben bekommt den entscheidenden Impuls, den entscheidenden Wert, den entscheidenden Sinn. Dadurch, dass Gott in mein Leben hineinspricht, von außen her, durch das Wort Gottes, durch die Anrede Gottes wird mein Leben fundamental bestimmt. Nicht durch das, was ich tue. Nicht durch das, was ich aus diesem Leben mache, nicht durch das, was ich aus meinen physischen und psychischen Fähigkeiten entwickle, sondern mein Leben bekommt seine ganze Qualität durch die Anrede Gottes. Wir leben vom Wort Gottes, nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das ist eine tiefe Wahrheit. Daraus erfahren wir unseren Sinn, unseren Wert, unsere Qualität. Die entscheidende Qualifikation unseres Lebens vollzieht sich in der Zusage der Absolution, in der Zusage der Vergebung. Dadurch werde ich Mensch. Indem Gott zu mir sagt, ich vergebe dir, werde ich im eigentlichen Sinne Mensch. Bekommt mein Leben einen unglaublichen Wert, eine riesige Würde. Ganz gleich, was ich an Kräften und Möglichkeiten entfalten kann in meinem Leben. Und nur von dieser Anrede her kann mein Leben Echo sein. Ich kann ja auch nur dann Echo sein, wenn etwas hineingerufen wird. Und weil Gott in mein Leben hineinruft, kann ich erst etwas entfalten in meinem Leben. Worauf ist denn unser Leben ein Echo? Worauf ist Ihr Leben ein Echo? Wir geben so oft tatsächlich ein Echo, aber nicht auf die Anrede Gottes, sondern auf die Gesetze des Dschungels, die uns herrschen. Treten und getreten werden, nicht? Die Gesetze der Straße, wo das Nehmen seliger ist als das Geben, zumindest erfolgreicher scheint als das Geben. Worauf sind wir eigentlich ein Echo? Das Evangelium setzt mit der Heilung der Welt immer in unserem Herzen ein. Auch darin sehe ich, wie das Wesen, wie die Vergebungsbitte das Wesen des Evangeliums widerspiegelt. Es gibt in der ganzen Bibel keine Weltverbesserungskonzepte. Es gibt in der ganzen Bibel kein Rezept für eine gerechtere Weltordnung. Es gibt in der ganzen Bibel immer nur ein Rezept für heile Herzen. Das Evangelium setzt nicht mit der Heilung der Welt, nicht an den großen Weltstrukturen an, nicht an den Königen, Präsidenten und Herrschern, sondern das Evangelium setzt mit der Heilung der Welt in meinem Herzen an. Das ist ganz eigentümliche, ganz eigenartige. Das Evangelium enthält kein Rezept für eine gerechte Weltordnung, sondern nur eine Arznei für vergiftete Herzen. Nur eine Arznei für vergiftete Herzen. Und diese Arznei, die ist nicht unpolitisch. Wo Vergebung geschieht, kann das ein eminent politischer Akt sein. Kann das eine riesige politische Dimension bekommen, weltweit. Aber die politische Arznei des Evangeliums besteht immer nur aus Herztropfen. Für mein Herz. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt mit dieser zweiten Bitte am Ende und die Pause wäre auch schon längst fällig. Jetzt schlage ich Ihnen vor, dass wir nach der Pause auch mal, dass Sie sich äußern können mit Fragen. Ich habe den Tipp bekommen, Gerhard Meyer hat es immer so gemacht, dass er auch schriftliche Fragen angenommen hat. Also ich nehme alles an, gell? Ich bin wie eine gute Bank, schriftliche Fragen, mündliche Fragen und alles andere, spontane Fragen, kritische Fragen. Sie können sie jetzt auf Zettel schreiben, Sie können sie mir nachher persönlich stellen, wie auch immer Sie möchten, dass wir über das, was ich Ihnen jetzt 2 Stunden auf die Ohren gegeben habe, nachher auch nochmal uns austauschen können. Wissen Sie, ich arbeite mit Studenten. Da ist man alles gewohnt, also halten Sie sich nicht zurück, da ist man auf alles eingestellt und wir gucken mal, was draus wird. Okay, wir machen eine Pause von 5 Minuten, also sagen wir 20, 11.20 Uhr machen wir wieder. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an dieses Lied, ist irgendwie so ein Lieblingslied meines Lebens, einmal aus geistlichen Gründen, aber dann auch aus ganz ungeistlichen Gründen. Bei der Prüfung zum zweiten Examen für den Pfarrdienst muss man im Fach Liturgik, Kirchenmusik immer was vorsingen und ich bin überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas zu singen. Ich bin völlig unmusikalisch. Im Jugendkreis früher haben meine ganze Nachbarschaft immer die Augen verdreht, wenn ich mitgesungen habe. Also ich bin völlig hilflos, wenn es um das Halten von Tönen oder Stimmen oder sonst was geht. Aber das Lied geht immer. Also wenn gar nichts geht, das geht immer. Und das Vorsingen der ersten Strophe von Beide Jesu bleiben hat mir in dieser Prüfung eine 1,5 beschert. Zum großen Gelächter und Spaß meiner Kollegen und Kameraden. Einer hatte Gesangsunterricht, also wirklich traumhaft Gesangsunterricht. Der hat in der Prüfung eine 2 bekommen, was ich ihm seither Jahr für Jahr, immer wenn ich ihn sehe, doch ist mir das eine kleine Erwähnung wert. Der hat C-Prüfung in Orgel, Klavier, Piano, Gesangsunterricht und hat eine 2 bekommen. Ich habe das da gekrächzt und da ist doch Jesus kann niederes hohes, hoch und hohes niedermachen. Das ist mir irgendwie an diesem Lied sehr eindrücklich klar geworden. Es war gerade eine Frage, die ich in der Pause bekam. Eine Frage, die sich an dieses Schuldthema natürlich anschließt. Wie verrechenbar ist Schuld? Im Blick jetzt zum Beispiel an diesen verheerenden Erdbeben in Indien. Ein verheerendes Erdbeben, weit über 100.000 Menschen sterben unter den Trümmern. Und dann haben Sie es vielleicht in Idea auch gelesen, das ist dann die Verbindung mit dieser Frage, ich weiß gar nicht, 30, 35 Missionare, die in einem Hotel zu einer Gebetsgemeinschaft zusammen sind, rechts und links irgendwie brechen die Blöcke zusammen und der mittlere Block oder was weiß ich, bleibt ganz eigenartigerweise, man muss sagen wunderbarerweise stehen. Wie ist das jetzt eigentlich? Jetzt kann man nicht sagen, aha, die Christen, klar, die Gerechten hat Gott gerettet, die anderen hat er verdorben. Aber es wäre nicht vermessen zu sagen, unter diesen 100.000, die da ums Leben gekommen sind, wäre nicht der eine oder andere Gerechte oder Gläubige auch gewesen. Man könnte natürlich auch zig andere Unglücke anführen, wo auch ein Christ, eine Schwester, ein Bruder ums Leben gekommen ist. Wie ist es eigentlich in diesen Situationen? Was können wir da sagen? Wie verrechenbar ist das? Und da ist es sehr wichtig, die Ebenen zu unterscheiden. Zunächst mal ist so ein Erdbeben ganz gewiss auch ein Gericht Gottes. Gott hält mitten unter uns in dieser Welt Gericht. Und die Kriege und die Zerstörungen sind Zeichen seines Gerichtes. Gott hält Gericht. Und es ist Gericht über Schuld. Gericht über dieser schuldverfallenen Welt, Gericht über dieser Weltschuld, von der ich gesprochen habe vorher, diese Dimension der Schuld, diese überindividuelle Schuld, die da ist, die über uns allen schwebt, in die wir alle hineinverwoben sind, Gericht. Und dieses Gericht trifft auch Christen. Ohne, dass ich dann verrechnen kann, weil sie schuldiger waren oder mehr Schuld hatten, hat sie dieses Gericht getroffen und die anderen sind bewahrt geblieben. Es gibt ja diese Geschichte, Lukas 13, 1 bis 5, wo Menschen zu Jesus kommen und fragen, oder die Jünger fragen, glaube ich, der Turm von Siloa, ein Unglück damals, das viele Menschen genauso bewegt hat wie uns, dieses Erdbeben in Indien, waren die schuldiger als die anderen? Gibt es da einen aufweisbaren Unterschied, dass denen eben dieses schlimme Unheil widerfahren ist? Und Jesus sagt, nein, sondern wenn ihr nicht umkehrt, wird es allen so gehen. Uns allen ist eigentlich dieses Gericht beschieden. Und wir alle hätten dieses Gericht verdient. Und wenn ein Mensch bewahrt wird, ist es nur der unberechenbaren Gnade Gottes zuzuschreiben, dass ein Mensch bewahrt wird. Verdient hätte es keiner. Nun kann man natürlich als Zeugnis, aber nur eben als Zeugnis, nicht als ein mathematischer Grundsatz sagen, hier waren 35 Menschen, die Gott vertraut haben und die im Gebet mit Gott verbunden waren. Und als Zeugnis, Gott hat ein Zeichen, aber eben nur ein Zeichen an diesen Menschen getan, während er es an anderen Christen, die möglicherweise drumherum irgendwie verschüttet wurden und umgekommen sind, nicht getan hat. Was aber nicht heißt, dass diese 35 unschuldiger waren oder gerechter waren, sondern an diesen Menschen, die ihm vertraut haben, hat er ein Zeichen getan, während andere Christen, die in gleicher Weise mit Jesus verbunden sind, von diesem Gericht mit betroffen worden sind. Ich muss hier die Redeweisen unterscheiden. Ich kann das als Zeugnis bekennen, Gott hat mich bewahrt. Aber ich muss mir die Begründung verkneifen, weil ich besser bin, hat er mich bewahrt. Das kann ich nicht sagen. Es war die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, der mich bewahrt hat, aber nicht, weil ich gebetet habe in diesem Moment, nicht weil ich gerechter war, sondern er hat mich bewahrt und ich bezeuge, dass wer auf den Herrn hat, kriegt neue Kraft und wird bewahrt und er trägt hindurch. Aber es gilt genauso für den, der verschüttet wurde, den er eben durch die Nacht des Todes hindurchträgt in sein ewiges Reich. Ich kann das zeugnishaft bekennen, aber nicht im Sinne einer mathematischen Formel, wer glaubt, dem geht es immer gut. Man kann das ja runter transponieren vom großen Unglück auf die kleinen Unglücke, die wir auf den Krebsstationen in den Krankenhäusern erleben. Da liegen Gerechte wie Ungerechte. Und Gott lässt seine Sonne aufgehen über Guten und über Bösen, er lässt es regnen über Guten und über Bösen. Gott macht da nicht die Unterschiede. Ich kann das nur zeugnishaft bekennen in meinem Leben, dass Gott mich bewahrt hat, beschützt hat. Dass es natürlich auch einen ganz innerweltlichen Zusammenhang gibt zwischen dem im Blick auf das Bewahren der Gebote. Wenn man nach den Ordnungen Gottes lebt, macht man manche Fehler nicht. Das kann man innerweltlich, also wenn ich mich nicht den Süchten meines Lebens hingebe, wenn ich nicht dem Alkoholismus verfalle, weil Gott sagt, tu das nicht, dann habe ich rein innerweltlich schon mal gute Karten, dass ich gesünder lebe als Menschen, die Alkoholiker sind. Aber diese Verrechenbarkeit ist es, die uns verwehrt bleibt. Über uns allen steht der Zorn Gottes über dieser Welt. Und wir können uns auch in Deutschland nicht zugute rechnen auf 50 Jahre Frieden in unserem Land, sondern wir alle müssen damit rechnen, dass Gott irgendwann auch die Schuld unseres Volkes straft, die ungebrochen weitergeht von der Vernichtung der Juden über die Abtreibung ungeborener Kinder und so weiter. Wer gibt uns das Recht zu sagen, wir sind besser, deshalb leben wir in Frieden oder deshalb haben wir Wohlstand? Also diese Verrechenbarkeit ist nicht möglich, sondern nur das Zeugnis, ich wurde bewahrt. Und das darf ich weitergeben, ohne dass man daraus Rechnungen schließen kann. Ich bin auch immer ein bisschen irritiert über solche Meldungen, wer betet, lebt gesünder. Gibt es in Idea, Forscher haben nachgewiesen, Menschen, die beten, werden schneller gesund oder überhaupt mehr gesund als andere. Das ist zunächst mal der Beweis, dass es Gott nicht gibt. Der Beweis für den Atheismus. Denn die gleichen Gleichungen kann ich in allen Religionen aufstellen. Das kann ich im Islam, im Judentum, Menschen, die eine religiöse Dimension in ihrem Leben haben, einen größeren Halt in ihrer Religion finden, die sind immer gesünder. Die gleichen Statistiken kann ich auch in einem Krankenhaus in Kairo oder in Teheran oder sonst wo aufstellen. Die gleichen Gleichungen kann ich auch in einem Krankenhaus in Jerusalem aufstellen. Das beweist zunächst mal nur, dass der Glaube eine psychologische Power hat. Das beweist nur zunächst mal Ludwig Feuerbach. Der sagt, Glaube ist so eine Projektion Gottes, so das Opium fürs Volk, und Opium hat ja eine Wirkung. Von daher bin ich nicht ganz begeistert über derartige Meldungen, weil sie eigentlich nur einen Scheinbeweis führen. Die Wirklichkeit und die Kraft Gottes kann ich immer nur zeugnishaft beweisen, nie im Sinne einer allgemeinen Weltformel. Ich werde keine Beweisformel bringen können, dass es Christen wirklich besser geht. Sondern ich kann es nur selber immer persönlich sagen, ohne Jesus wäre mein Leben nichts. Ohne Jesus wäre vieles in meinem Leben nicht gelungen. Mit Jesus ist mein Leben viel glücklicher als ohne. Aber ein Zeugnis, das diese Kraft Gottes bezeugt, aber nicht beweist. Ich weiß jetzt nicht, wo die beiden Damen sitzen, ob das für Sie so eine Hilfe war oder ob ich das ein bisschen getroffen habe. Ja. Ja, haben Sie Fragen oder Ergänzungen oder Korrekturen oder Kritik oder irgendwas zu den beiden Bitten, die wir heute Morgen ausgelegt haben? Ich habe Sie offensichtlich erschöpfend informiert. Wir unterschätzen das in Deutschland. Wir unterschätzen das dramatisch, was es bedeutet, wenn Menschen auch in dieser ganzen großen politischen Dimension Vergebung vorleben. war Immanuel Böker, war bei uns im Bengelhaus, nee, von der EMO, welcher Böker ist das, wie heißt der? Tröger, erzählte aus Indonesien ja ein Land, wo es dramatische Spannungen gibt zwischen den Religionen, einer übermächtigen islamischen Mehrheit und immer mehr bedrängten Christen mit Zwangskonversionen und so weiter, wo Christen genötigt werden, Moslems zu werden. Und in Indonesien haben Sie es erlebt in Ihrer Mission, das war nicht Tröger, also irgendjemand hat es erzählt aus Indonesien, dass also muslimische Terroristen eine christliche Kirche niedergebrannt haben. Und es dann zum Prozess kam, die wurden verhaftet, diese Terroristen, es kam zum Prozess, die saßen auf der Anklagebank und dann wurde die Gemeindeleitung als Zeugen gerufen, die Anklage beschreiben sollten. Und dann steht der Gemeindeleiter auf und sagt, wir haben diesen Menschen nichts vorzuwerfen. So wie uns unser Herr Jesus vergeben hat, so haben wir ihnen auch schon vergeben. Dann steht eine Muslim-Terroristin auf von der Anklagebank und sagt, Mensch, wenn das euer Herr mit Menschen tut, will ich ihm auch angehören. Also diese Vergebung hat Auswirkungen, Entschuldigung, ja, ich bin immer so still und leise. Diese Vergebung hat Auswirkungen im politischen Sinn, im regionalen Sinn, wie wir es uns oft in Deutschland gar nicht mehr vorstellen können, vielleicht, weil es bei uns unter uns so wenig geschieht, dass wirklich Vergebung ausgesprochen wird und dass Vergebung auch mal öffentlich wird. Wenn Schuld öffentlich geschehen ist, kann Vergebung auch einmal öffentlich werden. Wir sind es gewohnt, so das so unter uns zu machen und übrigens Tuschel, ist alles in Ordnung. Vergebung hätte eine unglaubliche Dimension, wenn sie öffentlich wird. Da können Sie 50 Predigten halten, hat nie die Wirkung und die Kraft wie eine öffentlich ausgesprochene Vergebung. Das ist stärker und lauter als jede Predigt.
Wenn ein Mensch jetzt einen anderen tötet, oder ich denke jetzt für mich an das Dritte Reich selber, an die Frage auch, wie hätte ich mich damals verhalten, in der Begegnung mit Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, die auch darüber berichten, fällt mir was auf, oder wie soll ich das beschreiben? Wenn man mir Unrecht zugefügt hat, sag ich mal so, ist das oft eine sehr lange Sache, bis ich wirklich im tiefsten Sinne sagen kann, es ist vergeben. Es ist praktisch so immer prozenteweise vergeben, bis man eben auch älter geworden ist oder reifer geworden ist und dann zu einem Punkt kommt, dass man empfindet, es ist Heilung angetrieben. Wie würden Sie das jetzt empfinden, auch in der Seelsorge, wenn man mit solchen Menschen umgeht, die Menschen verloren haben im Krieg, weil sie Juden sind, kann ich das so verstehen, dass sie eigentlich, oder derjenige sagt, ich kann fast nicht vergeben, weil es die Mutter, der Vater oder so war. Gibt es so eine abgestufte Vergebung? Gibt es ja nicht, aber es gibt ein Herannahen an Vergebung. Wie sehen Sie das oder wie würde das die Bibel beschreiben?
Ich glaube auch, dass die Bibel sehr gut weiß, um diese Prozesse, um die Zeit. Zeit ist ein zutiefst biblischer Faktor. Die Bibel weiß um die Zeit. Gott ist der Herr der Zeit. Und Zeit kann ein Element der Heilung sein, soll ein Element der Heilung sein. Und genauso wie es ein Wachstum im Glauben gibt, man muss einmal sich das vor Augen halten, wie oft Jesus seine Jünger mit Wachstumsgleichnisse gelehrt hat, geschult hat. Das Wachstum des Reiches Gottes. Und so gibt es ein Wachstum im Glauben. Das sind oft biologische Beispiele aus der Pflanzenwelt, wo irgendetwas wächst. Und so gibt es ein Wachstum auch in der Vergebung. Gott weiß sehr wohl, dass es uns oft nicht schlagartig möglich ist, in einem Moment Vergebung, man kann sie aussprechen, aber Vergebung bis in die Emotionalität hinein auch zu empfinden. Und dass hier Heilung, das lehrt auch das Bild aus der Natur, so wie eine Wunde Zeit braucht, um zu heilen, brauchen unsere emotionalen Verletzungen, die ja viel tiefer und viel schwerwiegender sind, umso längere Zeit zum Heilen. Und Gott lässt uns diese Zeit. Gott lässt uns diese Zeit. Aber er ruft uns auf diesen Weg. Entscheidend ist, dass wir uns auf diesen Weg begeben und uns heilen lassen. Nicht, dass wir aus uns selbst heraus etwas hervorpressen, was wir gar nicht können. Man muss mal die Psalmen lesen, wie hier auch dieser Zeitfaktor hineinspielt und eine Rolle spielt in einen Heilungsprozess. Wie der Beter oft bekennt, wie er einen Weg durchgemacht hat. Wie er manchmal im Gebet einen Weg macht von der Klage bis zum Lob, zum Dank hin. Und das sind Zeitfaktoren, die Gott uns lässt. Ja.
Zur gleichen Zeit aber Forderung, alle Leute aus der DDR-Zeit sollte man jetzt auslöschen und begnadigen. Und da sind auch sehr viele, die nun Kinderrücksleute ins Gefängnis gebracht haben oder sie auch wirklich geschädigt haben, ganz übertrieben haben.
Man muss ja zwei Dinge unterscheiden: der Schuldiger und der Schuldige. Nee, Moment, also das Opfer und der Täter. Also das Opfer und der Täter. Wir haben ja gerade von den Opfern geredet. Wenn ich Opfer bin von fremder Schuld, besteht die Vergebungsforderung der Bibel an mich ganz unabhängig davon, ob der andere ein Schuldbewusstsein hat oder nicht. Ich soll vergeben, nicht nur um Gottes Willen, sondern auch um meinetwillen. Weil Unversöhnlichkeit uns selber kaputt macht, uns selber das Leben verriegelt. Man kann sich ja in einer Opferrolle auch festhalten. Und Menschen, die sich an Opferrollen festhalten, kontaminieren ihr ganzes Lebensumfeld. Man kann nicht mit einem Menschen zusammenleben oder verheiratet sein, der sein ganzes Leben lang Opfer sein will. Das halten sie nicht aus. Das zerstört Beziehungen, weil ein Mensch sich an seiner Opferrolle, an der Schuld, die jemand anders an ihm begangen hat, festhält. Um seinetwillen leitet ihn, möchte Gott ihn zur Vergebung leiten, ganz gleich, was, ob der andere ein Schuldbewusstsein hat oder diese Schuld zugibt. Die Täterrolle, das ist klar. Da ist die Predigt des Wortes Gottes, deckt Schuld auf, deckt Sünde auf. Und es ist die Frage, ob der Mensch diese Offenheit und Ehrlichkeit besitzt, sich vor dem allmächtigen Gott einmal hinzustellen und seiner Schuld ins Auge zu sehen. Das geschieht ja immer in der Anrede des Wortes Gottes. Und das ist natürlich auch um Gottes Willen und um seinen Willen und natürlich auch um des Opfers Willen soll er seiner Schuld bewusst werden. Soll er seiner Schuld ermahnt werden. Aber diese beiden Ebenen sind unabhängig voneinander. Also ich soll vergeben, auch wenn der andere sich überhaupt nicht schert darum. Das ist oft in der Eheseelsorge ein ganz entscheidender Aspekt.
Wenn man ihnen jetzt vergeben würde und die sehen die gar nicht schuld, die würden das als schlechte Auslegung noch schlimmer machen. Bei den Sachen, die wir aus Leben haben gesagt, dann will ich es auch werden.
Ja. Aber sehen Sie, das ist ja die Wirkung des Heiligen Geistes, dass diese Terroristin, auch wenn sie einen ganz anderen Hintergrund hat, auf einmal begreift, dass sie eine Dimension des Lebens, eine Quelle des Lebens entsteht, die sie in ihrem tiefsten Herzen auch, wo sie im tiefsten Herzen auch eine Sehnsucht danach hat. Diese Sehnsucht nach heilvollem Leben steckt in jedem Menschen drin. Und es ist gerade das Verriegelnde auch einer Religion wie des Islam, dass sie die ausblendet, das als Schwäche auslegt. Und aber auch natürlich ein Muslim weiß um die Dimension von Schuld, von Täter und Opfer sein, wo das natürlich über die Rache geregelt wird. Die palästinensischen Verräter werden hingerichtet. Das ist das, was den Müttern der Opfer dann ein Seelenbalsam ist, wenn sie die Hunde sterben sehen. Und das ist die viel tiefere Kraft des Evangeliums, dass hier nicht die Rache blüht, sondern die Vergebung. Eine ganz umfassende Heilung möglich wird. Jetzt war hier vorne erst noch eine Meldung.
Ja, nur eigentlich ein Satz, weil wir sagen, Vergebung ist eine Entscheidung und Versöhnung. Das ist das, was ich sagte in der Zeit. Versöhnung ist ein Weg.
Ja, ja, vielen Dank. Das ist eine tolle Hilfe.
Vergebung ist, es braucht diesen Einsatz, diese Entscheidung, ich will. Ich will mich auf den Weg machen, diese Entscheidung könnte man Vergebung nehmen und diese Versöhnung ist dann dieser Prozess, der diese Vergebung dann auch emotional verwirklicht. Vielen Dank. Ja. Jetzt war dort hinten eine Frage.
Ich wollte mal fragen, ist Vergebung gleichgesetzt mit Schulderlass? Also ich meine jetzt mit Schulderlass, also Vergebung gleichgesetzt mit
ja,
wie soll ich sagen, wenn ich jemandem
vergebe,
dass er dann auch
keine Strafe hat.
Das ist
echt eine Strafe. Ja, ja, momentan müssen wir wieder die Ebene unterscheiden. Frau Gott, ja. Wenn Gott vergibt, gibt es keine Strafe. Im Gericht freigesprochen.
Auf der zwischenmenschlichen Ebene von Christ zu Christ auch. Ich kann ihm keine irgendwie Racheforderungen oder Wiedergutmachungs- oder Entschädigungsforderungen, gut, an den anderen politischen Kontext nicht. Also im politischen Kontext wird Schuld nach dem Gesetz gerichtet und gesühnt, juristisch.
Wenn ich sage, ich lebe von der Vergebung und ich bitte um Vergebung und weiß, dass Gott mir auch vergibt, aber letztendlich leide ich ja auch trotzdem noch an dem, was Sie ja auch gesagt haben, von wegen diesen Umwelteinflüssen und dass wir das, oder an dem Gericht Gottes, was Gott ja auch hier noch weiterhin vollziehen würde.
Ja. Ich werde ja mal sterben, weil ich Sünder bin.
Also es ist ja im Grunde genommen schon noch.
Wir alle stehen unter dem Gericht Gottes. In unserem Leben werden wir sterben, aber wir werden ja auferstehen zum ewigen Leben, zu einem Leben in einer neuen Dimension, das eben gerade denen verheißen ist, die nicht in das Gericht kommen, weil sie vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Wir leben in einer todverfallenen Welt, in einer, ob der Schuld, der persönlichen wie ob der überindividuellen Schuld todverfallenen Welt. Wir haben alle Anteil, wir werden alle einmal sterben müssen. Durch dieses Todesgericht hindurchgehen. Aber eben dann zu einem Leben und nicht zum ewigen Tod. Und nicht in das Gericht hindurch, das all denen blüht, die an Jesus vorbeileben. Sich diesem heilsamen Gericht, das in Jesus schon vorneweg
ja, logisch. Natürlich.
Wenn ich einen Menschen ermordet habe, komme ich ins Gefängnis. Das ist zunächst mal eine juristische Konsequenz, aber auch eine innerweltlich-irdische Konsequenz. Wenn ich Alkoholiker bin oder wenn ich mich Drogensucht hingegeben habe, muss ich die Konsequenzen dieser Sucht tragen. auch wenn ich Christ werde. Ich werde dann krank sein. Und diese Krankheit kann mein Leben einschränken. Das ist eine logische innerweltliche Konsequenz, aber eben nicht in dieser Ewigkeitsdimension.
Diese Entscheidung.
Eine Frage.
Komme ich gerade völlig aus dem Konzept. Hier war eine Frage und da war noch eine Frage. Jetzt muss ich mal auf die Empore auch. Jetzt weiß ich nicht, wer vorher war. Sie waren, Entschuldigung, ich habe immer den Blick nach unten.
Heißt es nicht, Vergebung bedarf auch erstmal der Bitte um Vergebung? Das ist die erste Frage. Ist es so? Und die zweite, heißt Vergeben auch vergessen?
Vergebung bedingt natürlich, ja, jetzt muss man Folgendes unterscheiden. Wir sind alle versöhnt. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt.
Das ist diese theologische Dimension der Versöhnung. Diese Versöhnung ist geschehen am Kreuz von Golgatha, ob wir es wollten oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. Insofern ist wirklich die ganze Welt, sind alle Menschen mit Gott versöhnt, in der Tat. Aber Versöhnung bedeutet noch nicht Errettung. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Versöhnung ist wie wenn Gott uns einen Teppich unter die Füße stellt, ob wir es wollen oder nicht. Versöhnung ist vergleichbar mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wir alle, die in Deutschland geboren sind, sind automatisch auf dem Boden der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes gestellt, ob wir es uns ausgesucht haben oder nicht. Und so hat uns Gott am Kreuz von Golgatha den Teppich der Versöhnung unter die Füße geschoben und die Welt mit sich versöhnt. Und jetzt kommt aber alles darauf an, dass ich mich nun auch meinerseits mit Gott versöhnen lasse. Deshalb sagt Paulus im Anschluss an diesen Satz, so bitten wir nun an Christi statt, lasst auch nun ihr euch, eurerseits, versöhnen mit Gott. Und in dieser Annahme, Akzeptanz, bewussten Akzeptanz der Versöhnung, die am Kreuz von Golgatha schon global geschehen ist, vollzieht sich dann auch diese Vergebung der Schuld, die mir nicht angerechnet wird, weil Jesus mich freisprechen wird im Gericht. Ohne diese Vergebung, ohne dieses sich meinerseits versöhnen lassen, habe ich im Gericht keinen Fürsprecher, sondern da wird mir diese Schuld vor Augen gestellt und ich werde ob dieser Schuld gerichtet werden. Vergeben und vergessen. Zunächst einmal können wir alle, kann keiner, vergessen, was war in seinem Leben. Erinnerung ist immer da. Egal was war, keiner kann das ausblenden. Sie werden ein Leben lang eine Erinnerung haben an Verletzungen, die ihnen geschehen sind. Jeder von uns weiß um Dinge, die passiert sind im Leben, auch wenn sie schon längst vergeben sind, sie sind in unserer Erinnerung da. Von daher ist Vergessen gar keine Möglichkeit, die wir haben. Wir können hier nicht etwas wie so einen Erinnerungsverlust, so eine Art Amnesie, dass man sich an was nicht erinnern kann. Wir werden uns immer an diese Dinge erinnern können. Gleichzeitig aber bedeutet Vergeben, dass ich diese Dinge nie mehr, dass ich vergebene Geschuld nicht mehr ins Gespräch bringe, nicht mehr frisch aufrolle, nicht mehr neu ins Gespräch bringe. Das ist diese Dimension, die vom Neuen Testament her gegeben ist. Wenn deshalb an diesen Holocaust-Mahnmalen immer steht, vergeben ja, vergessen nein, dann ist das eine heikle Geschichte. Natürlich, vergessen kann den Holocaust niemand. Kein Jude kann das vergessen, wenn er Opfer war. Was hier geschehen ist, ist eingebrannt in seine Seele. Aber wenn er vergibt, im christlichen Sinn vergibt, kann er das, was ihm geschehen ist, nicht immer wieder als Rechtsforderung, als Druckmittel anwenden, weil es vergeben ist. Und damit der Rechtsanspruch der Schuld aufgehoben ist. Er ist dann nicht mehr Opfer, sondern er ist versöhnt auch mit seinem Gegenüber in dieser Vergebung. Das ist diese Unterscheidung von Vergessen, die ich gern einfügen möchte. Jetzt war hier unten eine Frage.
Als Mensch, als Gedanke, sich überhaupt zu schaffen.
Auch hier muss man eines wieder unterscheiden. Sie merken, man muss immer unterscheiden lernen. Wenn ich vergebe, ist das eine Wirklichkeit, die vor Gott gilt. Dann ist das, Vergebung ist immer ein juristischer Akt. Ein juristischer Akt, der auch, und das berührt sich mit dieser ersten Frage oder mit dieser Frage nach Vergebung und Versöhnung, ein juristischer Akt, der gilt, vor Gott gilt, genauso wie wenn Jesus vergibt. Wenn Jesus mir vergibt, spielt diese Schuld im Gericht keine Rolle mehr. Kann ich nicht mehr verurteilt werden auf dieser Schuld. Da klage mich an, wer will. Diese Schuld ist von Gott her vergeben und spielt keine Rolle mehr. Und wenn ich einem Menschen vergebe, ist das ein juristischer Akt, der vor Gott gilt. Ich rechne ihm diese Schuld auch persönlich nicht mehr zu. Das andere ist diese emotionale Dimension, die wir mit Versöhnung beschrieben haben, die lange Zeit brauchen kann, die vielleicht ein Leben lang brauchen kann, bis so ein Prozess zu Ende kommt. Und das unterscheidet mich sicher auch von Jesus, der eben Gott und Mensch war, der hier auch, wir erfahren nichts von Jesu emotionaler Seite, aber der natürlich auch in einer emotionalen Qualität seinen Peinigern am Kreuz vergeben hat, wie wir es in diesem Moment nicht schaffen. Aber es ist diese Dimension der göttlichen Entscheidung in unserer Vergebung, wenn sie ihrem Schuldiger vergeben, gilt das vor Gott. Ist das vollkommen, aber eben von Gottes Seite her, von seinen Möglichkeiten her. Auch wenn es bei ihnen emotional wesentlich länger brauchen wird, bis sie diesen Versöhnungsprozess dann bewältigt haben, was sie wiederum von Jesus unterscheidet. Ja.
Mit einer Juristin gesprochen, es geht da um Missbrauch an Kindern und sexueller Missbrauch. Und dann sagte sie, wenn das Opfer angezeigt, die Sache angezeigt hat, und dann wird es vielleicht unter Druck gesetzt von dem Täter und die haben ja oft ein so ein ambivalentes Verhältnis zueinander, und es zieht dann die Anzeige zurück, dann läuft der Prozess trotzdem weiter, weil es dann der Staatsanwalt übernimmt.
Ja.
Das ist also juristisch nicht weg. Auch wenn es am Opfer jetzt sagen würde, und auch hier hat es vergeben.
Ja, das ist richtig. Das ist juristisches Denken, das es auch in der Bibel gibt, wo ein Wort gesagt wurde, der Anklage oder der Vergebung im juristischen Sinne, ist etwas da oder weg. Ganz gleich, wie das in unserer Emotionalität aussieht. Ich glaube, wir sind erledigt, alle miteinander. Es ist jetzt aber auch Zeit, ne? 12 Uhr, High Noon. Das Mittagessen haben Sie sich verdient. Ich möchte diesen Vormittag noch abschließen mit einem Gebet. Herr Jesus, danke für dieses Gebet, das du uns gegeben hast. Das nicht nur ein Gebet ist des Alltags, sondern ein Gebet des Lebens, wo Lebensquellen erschlossen werden, wo wir ja diesen Zugang zu deiner Heilung erfahren, wo wir in eine Weite des Lebens hineingenommen werden, die uns völlig unbekannt ist. Danke an diesem Morgen für die Zeit, die wir haben, um auf dein Wort zu hören, um dieses Gebet zu betrachten. Und danke dafür, dass du uns jetzt auch begleitest im Rest dieses Tages. Behüte und beschütze uns, gib uns deinen Segen und lass uns alle Zeit Hörende sein und werden. In deinem Namen. Amen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Zeit.